SWR 2 Tandem.
Susanna Rutschitschkova hat 4 Konzentrationslager überlebt. Nach Kriegsende war sie 18, hatte zerschundene Hände und nur wenige Jahre Schulbildung. Dennoch gelang es ihr, zu einer der bedeutendsten Cembalistinnen weltweit zu werden. Das alles, so sagt sie, verdanke sie im Grunde nur einem: Bach. Er habe ihr die Kraft und Zuversicht gegeben. In diesem Jahr feierte Susanna Rutschitschkova ihren 90. Geburtstag. Gregor Papsch hat die alte Dame in ihrer Heimatstadt Prag besucht.
Ich liebe Prag, aber ich bin nicht die Einzige. Ich glaube, jeder muss sich in Prag verlieben. Ich kann ohne Prag nicht leben.
Wenn Susanna Rutschitschkova Deutsch spricht, lässt sie das R rollen mit einem Zungenschlag, der seit den Tagen Franz Kafkas und Max Brods ausgestorben schien. So klingt also das alte Prager Deutsch. Wir sitzen uns gegenüber in ihrer Wohnung in der Sleska 107, hoch über der Stadt im 6. Stock eines Jugendstilhauses in einem ansonsten wenig mondänen Stadtviertel. Vor uns auf dem Tisch liegen Fotos ausgebreitet. Sie zeigen Susanna Rutschitschkova mit dem Dirigenten Rafael Kubelik, mit dem Geiger Josef Suk, dem Pianisten Swjatoslaw Richter. Susanna Rutschitschkova ist im Januar 2017 90 Jahre alt geworden. Aus aller Welt kamen Glückwünsche an die weltberühmte Cembalistin, darunter sogar ein handschriftlich verfasster Brief von Prinz Charles. Ich habe sie gebeten, mir von ihrem Leben zu erzählen, von unaussprechlichem Glück und unfassbarem Leid, von der Liebe zu Johann Sebastian Bach und dem Wunder, als junges Mädchen 4 Konzentrationslager, darunter Auschwitz, überlebt zu haben. Von einem Leben, in dem Freud und Leid so nah beieinander lagen.
Das ist Swjatoslaw Richter. Nach einem Konzert von mir.
Mit Ihnen?
Ja.
Man sieht Sie kaum hinter dem riesigen Blumenstrauß.
Er hat mir gerade einen Kuss gegeben. Wir waren sehr befreundet.
Einer der ganz großen Pianisten.
Ja, des 20. Jahrhunderts. Ganz groß.
Wie viele Blumensträuße haben Sie in Ihrem Leben bekommen?
Ich kann das gar nicht, das kann ich nicht zählen.
Man würde wahrscheinlich mehrere Parks damit ausstatten können.
Ja, das war eben mein kleiner Cousin, der auch ums Leben gekommen ist in Auschwitz.
7 Jahre?
6.
6.
Mit seiner Mutter ist er gleich von der Rampe.
Es gibt einen Satz, der immer wieder fällt im Laufe unseres Gesprächs. In meinem Leben, sagt Susanna Rutschitschkova, haben sich viele Wunder ereignet. Kann sie das genauer erklären?
Also ich habe überlebt. Man sagt normalerweise, ja, sie sind tapfer gewesen, sie sind stark gewesen. Das stimmt gar nicht. Eigentlich durch 100 oder mehr Wunder bin ich nach Hause gekommen aus diesen vielen Konzentrationslagern. Das waren wirklich Wunder, dass ich gerade auf einem Platz war, wo keine Bombe gefallen ist, oder dass ich gerade damals im Konzentrationslager Auschwitz eben in der Zeit da war, wo man Arbeitskräfte brauchte und dadurch nach Hamburg und so weiter und so weiter. Es waren 100 Wunder.
Und dass Sie den größten Teil Ihres Lebens mit Musik verbringen durften, das ist mit Sicherheit auch ein solches Wunder.
Das war ein ganz großes Wunder.
Frau Rutschitschkova, Sie stammen aus einer jüdischen Familie. Ihr Vater war Kaufmann in Pilsen. Sie waren das einzige Kind. Wie sind Sie aufgewachsen?
Ja, in einer wunderbaren Atmosphäre von Liebe und Verständnis. Mein Vater, das ist eigentlich für mich immer ein Fragezeichen. Wenn ich dann schon älter wurde, sagen wir so 6 und 7, hat er uns mit meiner Mutter Homer
vorgelesen?
Ja, und ich frage mich immer, ob dieser Sinn für Rhythmus und Deklamation aus dieser Zeit eventuell kommen.
Das ist gut möglich, ja. Was bedeutete Ihnen denn als junges Mädchen die Musik oder das Musikhören, das Klavierspielen? Gab es da Vorbilder, denen Sie nachgeeifert haben, oder kam das aus Ihnen heraus?
Ja, es kam wahrscheinlich aus mir heraus, weil, also das war zum Beispiel mit Bach, nicht wahr? Mhm. Ich habe mich bei Bach immer so ein bisschen zu Hause gefühlt. Es war nichts Exotisches, es war nichts Aufregendes, es war etwas, was eben die Ordnung, nicht wahr? Das, was man bei Bach fühlt.
Reden wir über Bach. Sie haben auch einmal gesagt, Bach ist Gesetz und Moral für ja. Sie. Können ja. Sie das noch ein bisschen näher erklären? Es gibt nicht viele Kinder, die Bach zu ihrem Ideal erklären.
Ja, es ist so, dass man bei Bach immer das Gefühl hat, dass da etwas vollständig gemacht wurde, vervollständigt wurde. Etwas, was dem Leben eigentlich fehlt, weil wir leben in einer Welt der Unordnung. Und Bach bedeutet eben Ordnung. Ich staune immer wieder über dieses Gesetz bei Bach, nicht wahr? Und dabei ist es ja voll von Gefühl auch. Das ist nicht ein Gesetz an sich. Mein Mann hat immer gesagt, also früher hat der Bach immer als das Alte Testament begriffen. Und er hat gesagt, du hast mir mit deinem Spiel entdeckt, dass Bach auch sehr viel Zärtlichkeit und sehr viel Gefühl hat. Und das habe ich auch von Anfang an irgendwie gefühlt.
Bach, sagten Sie eben, löst bei Ihnen eine große Sehnsucht aus, so verstehe ich das, nach einer geordneten Welt.
Ja, aber ich bin ja nicht allein, nicht wahr? Wenn ich zum Beispiel mein junges Publikum befragte, dann haben sie immer diese Antwort gegeben, ja, die Sehnsucht nach einer geordneten Welt.
Sie haben viel mit jungen Menschen zusammen Musik gemacht, Sie haben, glaube ich, auch mehrere Konzerte quasi als Experimentalstudio gebraucht, oder wie soll ich sagen, Sie haben einmal ein Bachsches Konzert auf dem Cembalo, dann auf dem Klavier gespielt und das Publikum sozusagen abstimmen lassen, was jetzt authentischer, was schöner, besser
klingt. Ich wollte zeigen, dass gerade beim italienischen Konzert, sagt man beim zweiten Satz, der immer so schön kann, das Cembalo nicht singen wie das Klavier. Und ich wollte
kann
dem Publikum zeigen, dass es das kann.
Reden wir noch ein bisschen über Ihre Kindheit. Sie hatten ja eigentlich große Pläne. Sie wollten in Paris bei der großen Cembalistin Wanda Landowska studieren. Dann aber 1939 kamen die Deutschen. Sind die Deutschen in die Tschechoslowakei einmarschiert, die Nazis. Da war es erst mal vorbei mit allen Plänen. Sie waren damals 12 Jahre alt. Wie haben Sie das Jahr 1939 den Einmarsch erlebt?
Ja, also eigentlich war es schon 38 vor München.
Münchner Konferenz.
Wo mein Vater eingerückt war in die tschechoslowakische Armee als Offizier. Freiwillig, weil er wurde im Ersten Weltkrieg verwundet. Und dann kam der Anschluss, und dann kamen eben die Nazis. Und mein Vater war ein ganz großer tschechischer Patriot aus einer tschechisch-jüdischen Familie, also mehr tschechisch als jüdisch. Und wir hatten ja damals ein Affidavit von meiner Familie in Chicago in der Tasche, aber mein Vater hat gesagt, man verlässt sein Land nicht, wenn es in Gefahr ist. Und dann war er selbst in Gefahr.
Und dann war er selbst in Gefahr und Sie sind dann 1942.
42 Januar.
Mit der ganzen Familie nach Theresienstadt gekommen. Wollen Sie von dieser Zeit erzählen? Wie war das in Theresienstadt? Ihr Vater ist dort, glaube ich, gestorben.
Mein Vater ist dort gestorben. Theresienstadt war eine Stadt mit zwei Gesichtern. Das eine war das Fürchtbare mit Hunger und Not und Leiden. Und das andere war das Intellektuelle, das dort wirklich aufgeblüht ist. Weil erstens einmal sind dort ja Intellektuelle aus der ganzen Welt, aus der ganzen Europa gewesen. Deutschland, Niederlanden. Und natürlich Böhmen und Mähren. Und es war so etwas, was eigentlich immer wieder vorkommt, auch in den kommunistischen Lagern, dass man sich trennen will von der furchtbaren Realität. Und das tut man ja eben durch die Kunst und durch das Intellektuelle.
Nun war es ja so in Theresienstadt, es sollte ja so eine Art Schaufenster der Nazis in die Welt sein. Seht her, wir behandeln unsere Gefangene anständig. Es waren viele Intellektuelle, auch viele Musiker in Theresienstadt. Es wurde sogar Musik gemacht, nicht wahr?
Ja, ja.
Die beiden tschechischen Komponisten Pavel Haas, Hans Krasa, waren auch
dort. Und Gideon Klein, und den habe ich ja persönlich getroffen, weil es gab dort ein Klavier, ein altes Klavier, nur auf zwei Beinen. Und das habe ich sehr früh entdeckt. Und sobald die Stadt zum Ghetto gemacht wurde, also und wir durften aus der Kaserne hinaus, habe ich natürlich immer wieder zum Klavier mich gesetzt und gespielt. Und da kam eben Gideon Klein und hat mich angehört und hat mir ein paar Stunden gegeben. Und das waren ja fantastische Leute.
Also selbst in Theresienstadt ist Ihnen die Musik nicht ganz abhanden gekommen.
Nee.
Das war dann natürlich später anders, 42 oder war es 43, sind Sie nach Auschwitz?
Nein, 43.
43 sind Sie nach Auschwitz.
Nachdem mein Vater gestorben ist.
Nachdem Ihr Vater gestorben ist. Es gibt bei allem Schrecken doch auch eine sehr berührende Szene, von der Sie einmal berichtet haben. Denn sogar nach Auschwitz oder eben gerade dorthin hat Sie Johann Sebastian Bach begleitet. In Form eines Notenblatts, glaube ich.
Ja, ja, also das ist eine berühmte Geschichte. Ich wollte sie gar nicht so zur Legende machen. Jedenfalls haben wir damals mit meiner Mutter die Vorladung zum Transport nach Auschwitz bekommen. Und wir haben gepackt und ich hatte viele Noten mit, besonders Bach. Und dann kamen meine Freunde und haben gesagt, also das schleppst du ja nicht mit, lass das doch hier, das wird doch jemandem zugutekommen. Ich wollte mich aber nicht so ganz verabschieden von den Noten. Und da habe ich eine Sarabande gefunden von der E-Moll englischen Suite und die habe ich mir abgeschrieben. Nicht, dass ich sie nicht auswendig konnte, aber ich habe mir gesagt, vielleicht werde ich sie auch vergessen. Jedenfalls war sie eine Art Talisman oder von einer Bedeutung für mich, die ich mithaben wollte. Und die ganzen drei Tage, wo wir in diesem schrecklichen Wagen gefahren sind nach Auschwitz, habe ich immer diesen Zettel vor den Augen gehabt. Und meine Mutter hat das natürlich mitbekommen. Und wie wir dann zur Rampe gekommen sind mit diesen Szenen, die bekannt sind, mit Hundegebell und Geschrei. Und dann hat man uns auf einen Lastwagen gebracht. Und ich war eigentlich die Letzte. Ja? Und man hat mich von meiner Mutter getrennt. Und ich hatte immer dieses Blatt in der Hand mit der Bach-Sarabande. Auf einmal kam ein Wind und hat mir das Blatt aus der Hand gerissen. Und meine Mutter, die wusste, was das für mich bedeutet, ist gelaufen, damit sie das Blatt für mich retten konnte. Und die Mädchen haben sie nach oben zum Lastwagen noch hinauf geholfen, zum Lastwagen hinauf. Ich weiß nicht, vielleicht wären wir doch beieinander geblieben, aber vielleicht auch nicht. Jedenfalls hat Bach dazu geholfen, dass wir zusammen geblieben sind.
1942 Theresienstadt, dann Auschwitz, dann abgestellt zur Zwangsarbeit in Neuengamme bei Hamburg, schließlich bis zur Befreiung 1945 Bergen-Belsen. Von Ihrer Familie haben nur Sie und Ihre Mutter überlebt.
Ja.
Sie beide sind in den Lagern wie durch ein Wunder immer zusammengeblieben.
Ja.
Was war Ihre Mutter für Sie?
Ja, eine Stütze bis zum letzten Moment. Sie hat mit uns hier gewohnt. Sie hat für mich den Haushalt geführt. Und sie war so eine tapfere und so eine tolerante und so eine humorvolle Frau. Ich habe immer gesagt, also ich lache mit niemandem so wie mit dir. Ich hatte ja nicht immer die Kraft. Ich habe sie immer gebeten um Verzeihung, weil ich in Auschwitz immer zu ihr gelaufen war und es kam immer näher unser Datum, wo wir in die Gaskammern gehen sollten. Und ich habe immer geweint und habe gesagt, ich möchte leben, ich möchte leben, ich will nicht sterben. Es muss für eine Mutter furchtbar gewesen sein. Also so viel Kraft hatte ich nicht. Das ist ein Bild von mir, bevor ich ins Lager gegangen bin. Sie sehen eben, 12-jähriges Mädchen.
Das muss dann Ende der 30er Jahre gewesen
ja,
sein.
Nein, das ist...
Vorher noch.
Vorher noch. Und das ist meine Mutter und mein Vater.
Ihre Mutter, die so prägend war in Ihrem
ja.
Leben?
Das bin ich. zu Ende meines Bergenbelsen 1945 von der britischen Armee. Ja, ja.
Sehr, sehr abgemagert.
Ja.
27 Kilo. Das ist Ihre Familie, mütterlicherseits.
Mütterlicherseits.
Und alle sind umgekommen in den Lagern. Das sind 13 Personen.
Ja.
Kinder, viele Kinder.
Und hier ist die Familie von meinem Vater, Großvater, Großmutter und die Enkelkinder. Alles weg.
Theresienstadt ist ja nicht mal 50 Kilometer von hier entfernt. Waren Sie eigentlich jemals noch mal da?
Ja, ja.
Haben Sie dort auch gespielt?
Nein, gespielt habe ich nicht.
Warum waren Sie da?
Es wurde ein Fernsehfilm gedreht und ich gehe fast jedes Jahr hin.
Im Gedenken an die Familie?
Ja.
Frau Ruzitschkova, Sie sind 1945 zurück nach Pilsen gegangen mit 18 Jahren und vor allem haben Sie zurück zum Klavierspielen gefunden. Ging das denn so einfach?
Das ging gar nicht einfach. Meine Hände waren ja furchtbar blessiert, nicht wahr? Das war, erstens hatten wir schwer gearbeitet, ohne Handschuhe, in dem furchtbaren Winter in Hamburg. Naja, meine Hände waren so geschunden, dass meine frühere Klavierlehrerin geweint hat und hat gesagt, naja, also damit kann man nichts mehr tun. Vielleicht werden Sie Linguistik oder Sie können ja Englisch und Deutsch und so weiter. Ich fand aber, ich kann ohne Musik gar nicht leben.
Hatten Sie so eine Art Ahnung, nur die Musik kann mich zurück ins Leben bringen?
Ja, genau. Genau. Also ich bin eigentlich mit kleinen Kindern in die Musikschule gegangen, angefangen mit Krammer und Czerny und mit normalen Etüden, habe dann 10 bis 12 Stunden wirklich geübt, bis ich dann in 1947 eigentlich schon Konzerte gegeben habe. Ich habe damals Chopin gespielt, die Variation Brillant, das werde ich nicht vergessen. Und dann ist ein Professor aus der Hochschule zu mir gekommen und hat gesagt, möchten Sie nicht eine Aufnahmeprüfung in die Hochschule versuchen. Und ich habe gesagt, ja, aber ich habe ja überhaupt keine Bildung. Ich hatte nur 5 Jahre Normalschule absolviert, weil die erste Hälfte von Gymnasium und dann war es Ende für die Juden, nicht wahr? Und ich habe bis heute in meinem Personalausweis 5 Jahre Normalschule und Doktorat auf der Hochschule für Musik.
An der Prager Musikhochschule lernt Susanna Ruzitschkova Viktor Kalabis kennen, ihren späteren Mann. Er muss ein außergewöhnlicher Mensch gewesen sein, den sie gleichermaßen geliebt wie bewundert hat. 2006 ist er gestorben.
Da ist früher ein Cembalo gestanden. Hier haben wir das umgebaut für eine Bibliothek. Das ist das ganze Werk von Viktor Kalabis. Das sind Preise für das Concertino Praga. Da geben wir als Preise eben Musik von Viktor Kalabis.
Also wir stehen hier vor einer Regalwand mit immens vielen Noten.
Ja.
Kompositionen Ihres Mannes.
Ja, und hier sind die CD von meinem Mann und hier sind die meine CDs. Mhm.
Viktor Kalabis, Sie sind ihm begegnet in Prag. Erzählen Sie, was war er für ein Mensch?
Ja, also er war der beste Mensch in meinem Leben. Ein großartiger Musiker. Außerdem war er für mich sehr wichtig, weil er hat eigentlich nicht gewusst von meinem Schicksal. Ich habe darüber nicht gesprochen, ich konnte nicht darüber sprechen. Und er hat mich damals einmal nach einer sehr lustigen Gesellschaft gefragt, du, diese Lustigkeit kommt dir nicht von Herzen. Was ist denn los mit dir?
Ein großer Menschenkenner.
Ja. Na, und dann habe ich eben gesagt, was los mit mir ist. Und er hat bis zu seinem Ende immer gesagt, dass nebst der Musik sein großer Wunsch war, mich von dem Trauma des Konzentrationslagers zu befreien. Außerdem war er sehr wahrheitsliebend. Er ist nie in die Partei gegangen und er war auch sehr objektiv. Er konnte seinen Feind, seinen größten Feind loben, wenn er seine Musik gut fand, und seinen größten Freund beleidigen, wenn er sie nicht gut konnte. Und er war ein fantastischer Pianist und ein sehr, sehr guter Dirigent.
Man muss dazu sagen, das waren natürlich politisch dramatische Jahre. Damals, 1948, wurde die Tschechoslowakei kommunistisch. Sie waren beide nicht Mitglied in der Kommunistischen Partei. Nee. Und standen dann entsprechend unter besonderer Beobachtung. Hatte das auch Konsequenzen für Ihre Karriere als Musikerin?
Ja, ich durfte sehr bald reisen und habe ziemlich viel Devisen gebracht. Und da wurde das Regime natürlich sehr tolerant. Viktor hat 3 Jahre keine Arbeit bekommen mit diesem politischen Profil. Und meine Mutter, die mit uns lebte, hat fast keine Pension bekommen als ehemalige Kapitalistin, nicht wahr? Also da war ich der Einzige, der verdient hat, und wir waren wirklich also mäusearm. Aber wir waren trotzdem sehr, sehr glücklich. Wir glaubten, dass wir das überleben würden.
...1956 ereignet sich wieder so ein Wunder im Leben der Susanna Ruzicova. In München gewinnt die 29-jährige Cembalistin den internationalen ARD-Musikwettbewerb für junge Musiker. Die Musik, die Konzerte in München waren auch der Grund, dass sie sich mit Deutschland und den Deutschen versöhnen konnte.
Ich habe mich sehr schwer dazu entschlossen und habe darüber auch mit meinem Mann gesprochen, dass ich mich eigentlich ein bisschen fürchte, zurück nach Deutschland zu gehen und Konzerte zu spielen. Und mein Mann hat damals gesagt, ja, weißt du, es gab ja nicht nur Nazis in Deutschland, und es ist vielleicht gut, wenn du den Deutschen vor Augen führst, dass sie etwas anderes haben als nur die Nazi-Zeit, dass sie den Goethe hatten und den Schiller und den Bach und Beethoven. Wenn du ein Entertainer wärst, würde ich dir sagen, nie. Aber wenn du mit Bach nach Deutschland fährst, erfüllst du eigentlich vielleicht eine gute Rolle.
Eben nicht die des Entertainers, sondern wie würden Sie diese Rolle beschreiben?
Den Deutschen das Gefühl zu geben, dass sie eine ganz große Vergangenheit hatten, wo sie wieder anbinden könnten. Ein Volk, das so eine kulturelle Vergangenheit hatte und eigentlich zur Hoffnung von ganz Europa und sogar von der ganzen Welt war, dass man durch Bildung, durch Kunst, durch Musik sich entfalten konnte. Und jetzt auf einmal dieser Rückschlag in eine Barbarei ohne Beispiel. Das hat uns eigentlich allen bis heute den Glauben genommen an etwas Heeres, an etwas Großes. Man ist skeptisch zu großen Worten, man ist skeptisch sogar zu großen Musik. Das Schnellspielen, dieses Bagatellisieren von Gästen, von Wahrheitsliebe, von eben etwas Großartigen. Ich dachte, naja, wir dachten, man könnte das wieder zurückbringen.
Bach verdanke ich mein Leben, haben Sie einmal gesagt. Und eigentlich ist er ja viel mehr als das. Die ganze Welt kann eigentlich von ihm lernen.
Ja, ja. Ich kann Ihnen eine schöne Geschichte erzählen. Ich war in Japan. Mein Manager hat damals das Hotel gebeten, dass sie mir in der Mittagszeit das Klavier zur Verfügung stellen. Und ich habe geübt. Ich habe damals das 2. Teil vom Wohltemperierten gespielt. Auf einmal sehe ich, da sitzt jemand in der Ecke. Das war ein Angestellter vom Hotel. Und der steht auf und sagt, Backer, Backer. Ja, und er war in einem Chor, und ich habe mir gedacht, ob sich Bach jemals denken würde, dass er in Asien und jemand eigentlich seine Sprache erkennen würde, weil er konnte das Wohltemperierte 2 gar nicht kennen. Und dieser schlichte Mann vom Hotel, der hat Bachs Sprache auf einmal begriffen.
Bach verdanke ich mein Leben. Die Cembalistin Susanna Rutschitschkova. Das Gespräch führte Gregor Papsch.